Heute im New Lawyers Podcast Heiner Feldhaus.
Wichtig dabei ist allerdings vor allem, dass der Mensch immer irgendwo auch sozusagen die Kontrolle über die KI behält. Ja, also ich glaube, wenn wir, also ich will jetzt hier keine Terminator-Szenarien an die Wand werfen, aber ich glaube, wir müssen schon gucken auch, dass wir einen verantwortungsvollen Umgang mit KI haben. Und deswegen ist das auch ein Thema, was bei uns sehr breit in der Kanzlei angelegt ist.
Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket, mit mir, Magdalena Oehl. Bevor wir zu unserem heutigen Gast kommen, noch ein Hinweis vorab. Als Juristin oder Jurist kannst du dir auf Talent Rocket ein Profil anlegen, mit dem du dich unkompliziert und ohne Anschreiben bei zahlreichen Kanzleien und Unternehmen bewerben kannst. Du hast ebenfalls die Möglichkeit, dein anonymisiertes Profil freizugeben, sodass spannende Arbeitgeber dich kontaktieren können. Gehe deinen nächsten Karriereschritt mit Talent Rocket. Und nun zu unserem heutigen Gast. Heiner Feldhaus ist Gründer der Kanzlei Goff, Goetz-Olk Feldhaus, und spezialisierter Rechtsanwalt im Bereich M&A. In dieser Folge gibt er uns nicht nur einen Einblick in die Besonderheiten dieses Fachgebiets, sondern wir widmen uns auch einem Thema, das die gesamte Branche umtreibt, künstliche Intelligenz. Im Gespräch verrät er mir, ob er die Entscheidung, eine eigene Kanzlei zu gründen, in der heutigen Zeit noch einmal genauso treffen würde, welche Potenziale er in der Zusammenarbeit von Mensch und KI sieht und welche Zukunftsperspektiven er für die Branche bereithält. Schön, dass du da bist, lieber Heiner.
Ja, freut mich auch, dass wir uns hier so treffen. Ja.
Wir starten gleich mal mit der ersten Frage, die immer kommt und die lautet, was wolltest du denn eigentlich als Kind werden?
Boah, das ist eine verdammt schwierige Frage, aber ich glaube, die Wahrheit ist, ich wollte eigentlich Forscher und Entdecker werden. Ja, ich hatte mir damals vorgestellt, ich mache ein Archäologiestudium und dann reise ich durch die Welt und finde große Schätze.
Und würdest du sagen, dass das jetzt durch deine jetzige Tätigkeit auch ganz gut abgedeckt wird? Also findet man manchmal Schätze in seiner anwaltlichen Tätigkeit?
Also nicht jeder Schatz glänzt und ist aus Gold. Manchmal findet man die auch einfach in persönlicher Art und Weise und im Gespräch mit Mandanten, Mitarbeitern und allem, was dazugehört. Ja. Deswegen, ich glaube, das ist schon genau das, was ich mir so vorgestellt habe. Ja,
ja, super. Sehr schön, wenn sich dann am Ende alles fügt. Lass uns zu deinem Werdegang sprechen. Du hast eine eigene Kanzlei gegründet mit Goetz-Olk Feldhaus. Würdest du in Zeiten von KI diesen Weg nochmal genauso gehen und diesen Schritt wagen, eine eigene Kanzlei zu starten?
Ja, die Frage ist eher, warum sollte ich das nicht tun? Also letztlich muss man sich ja eher die Frage stellen, es ist ja eigentlich heutzutage noch sehr viel einfacher zu gründen und auch eine Kanzlei aufzubauen, wenn man Tools hat, die einen unterstützen, wie KI.
Und was wäre denn jetzt einfacher, wenn man jetzt mit KI zum Beispiel eine Kanzlei gründen würde?
Ich glaube, wenn du sozusagen heutzutage eine Kanzlei gründest, musst du dir viele Informationen, die du dir damals irgendwie besorgen musstest und von denen du keine Ahnung hattest, gibst du einfach möglicherweise in KI ein und holst dir dann irgendwie Informationen. Also ich glaube, ich muss sagen, ich merke jetzt einfach auch in der Arbeit mit, sei es ChatGPT, Copilot und allen Tools, die wir hier benutzen, es ist alles so viel einfacher geworden. Man muss auch nicht mehr so viel basteln und gerade auch so dieses teilweise frustrierende Rumbasteln an Dokumenten irgendwie ist alles sehr viel einfacher geworden.
Und was animiert einen generell dazu oder was hilft einem bei der Entscheidung zu sagen, ich gehe den Weg abseits der Großkanzlei, löse mich da raus und starte mit einigen Partnern eine eigene Kanzlei? Also was ist dein Hintergrund, warum du das gemacht hast?
Also es gibt natürlich, also ich glaube letztendlich sowas zu machen ist vor allem, glaube ich, sag mal ein Wunsch nach Freiheit. Ja, ich glaube, wenn du letztendlich große Kanzleien funktionieren am Ende wie große Unternehmen, ja, sind, auch wenn die Hierarchiestufen so zumindest auf den ersten Blick irgendwie nicht so groß sind, de facto sind sie es und das Kanzleihandbuch irgendwie, bis du das durchgelesen hast, bist du auch schon 7 Jahre da. Ich glaube, wenn man eher so der Typ ist, der sagt, ich möchte irgendwie ein bisschen, möchte frei sein, ich möchte selber meine Mandanten aussuchen, ich möchte auch mich weiterentwickeln, möchte eigentlich schwimmen wie ein Fisch oder fliegen wie ein Vogel, dann ist, glaube ich, Kanzleigründung mit Sicherheit das Richtige.
Und was sagst du, braucht man oder was ist so das Surrounding, das eigentlich gegeben sein muss, um dann eine Kanzlei erfolgreich gründen zu können? Also was ist auch das Umfeld oder ja auch die persönlichen Wünsche, die man mit einbringen kann?
Also ich glaube, was man braucht, ist vor allem Mut, ja, und auch der Wille, einfach mal was zu machen. Ja, also ich glaube, dass wenn man eher derjenige ist, der gerne irgendwo morgens ins Büro geht und sich gerne irgendwo in den Sessel fallen lässt und dann wartet irgendwie, bis das Telefon klingelt, ich glaube, dann ist das nicht das Richtige für einen. Wenn man eher derjenige ist, der Lust an menschlichen Begegnungen hat und gerne mit Menschen irgendwo in Kontakt tritt und mit denen auch interessante Gespräche führt, möglicherweise auch nicht nur irgendwie über sagen wir, juristische Fachfragen, sondern wenn man am Ende auch so ein bisschen so der Consigliere sein will, und dann ist es, glaube ich, das Richtige für einen. Klar, man muss natürlich auch ein bisschen einstecken können, man muss raus, man muss irgendwie mit Leuten sprechen, aber auch nicht aus jedem Kontakt entspringt sofort ein Mandat. Aber ich glaube trotzdem, wenn man ehrlich und authentisch ist und auch, es gilt der Spruch, tu Gutes und sprich darüber, dann wird das. Ja, also ich kann mich noch selber daran erinnern, als wir die Kanzlei gegründet haben, dass wir am Anfang irgendwie teilweise die Empfehlungsketten bis in die 15., 16. Generation irgendwann verfolgen konnten. Und wir haben uns dann immer angeguckt und das motiviert natürlich.
Ja, das verstehe ich. Und würdest du sagen, dass du heutzutage noch rätst, die berufliche Tätigkeit des Anwalts anzugehen? Oder sagst du, eigentlich gibt es viel modernere Berufsbilder?
Was gibt's eigentlich für ein moderneres Berufsbild als ein Anwalt? Ja, also letztendlich ein Anwalt ist ja wie ein Mediziner. Also der hilft Menschen. Ja, also ich habe mal einen Vortrag gehört von einem bekannten, ich sage jetzt mal Grand Seigneur der Branche. Er hat damals gesagt, es muss Ihnen klar sein, immer wenn ein Mandant Sie anruft, dann hat der Mandant ein Problem. Hier geht's nicht nur um Billen und um Abrechnung, sondern hier geht's einfach um Menschen, die Probleme haben und denen geholfen werden muss. Ja, und das gilt im Übrigen auch bei M&A. Auch das ist natürlich sozusagen zwar ein sehr zahlengetriebenes Business, aber am Ende geht es auch darum. Also wenn man mal einfach daran denkt, der Unternehmer, der vielleicht in der zweiten oder dritten Generation da steht, der sagt, er möchte das Unternehmen eigentlich verkaufen, der steht auch in einem inneren Konflikt, ja, weil er gibt sozusagen das Erbe seiner Eltern auf. Da ist man auch deutlich mehr als nur ein Anwalt. Ja, da ist man dann auch ein bisschen auch persönlicher Berater, ja. Und das war auch in der Gründungsphase unserer Kanzlei immer unser Wunsch. Wir wollten nicht nur sozusagen der Fachberater sein, der den Mandanten dann Beratung auf Spitzenniveau zur Verfügung stellt, sondern wir wollten eigentlich immer so ein bisschen der Consigliere sein, ja. Wir wollten sozusagen derjenige sein, der auch mal zu anderen Themen angerufen wird, ja. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit grauen Haaren zu tun. Ja, ich habe zwar heute Morgen noch mal im Spiegel geguckt. Ich hoffe, es sind nicht allzu viele geworden. Jedenfalls
ich kann keine sehen.
Das, oh, Schatz, möchtest du trinken? Aber wenn da graue Haare sein sollten, glaube ich, kommen die jedenfalls nicht von der Mandatsarbeit. Ja, es ist eher ein Jugendelixier.
Und was würdest du sagen, macht Gütold Feldhaus da jetzt im Besonderen aus? Also was macht ihr jetzt anders oder was könnt ihr jetzt anders machen, dadurch, dass ihr eure eigene Kanzlei gegründet habt und eben nicht mehr in einem großen Konstrukt agieren müsst?
Also es fühlt sich halt einfach deutlich freier an, ne? Also wir haben natürlich dadurch, dass du in so einer kleinen Einheit bist, hast du nicht so viele Konfliktthemen, ja, du musst nicht so viele Mandate ablehnen, weil du irgendwie einen Konflikt hast. Du hast aber eben auch, gerade weil es nicht diese Riesenmandate sind, sondern also im Sinne von, sag mal, Milliardentransaktionen, sondern im Midcap-Bereich, alles was irgendwo zwischen 20 und 200 bis 400 Millionen ist, da hat man auch mit sehr vielen Mittelständlern zu tun, ja. Das sind sehr bereichernde Gespräche irgendwie, die man da mit den Unternehmern führt. Das ist, man lernt sehr viel über deren Lebensweg, über deren Geschäftsmodell, über die Familie. Also das sind schon tolle Mandate, die man hier teilweise hat, ja.
Da sind wir eigentlich schon mitten in deinem Fachbereich. Warum denn überhaupt M&A? Also warum macht man denn eine M&A-Boutique?
Also ich glaube, ich habe relativ schnell, als ich angefangen habe, Anwalt zu werden, mir überlegt, welchen Bereich willst du eigentlich machen? Ich komme aus dem klassischen Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, habe auch im Kapitalmarktrecht promoviert. Aber M&A hat eigentlich schon immer so eine gewisse Faszination irgendwie auf mich ausgeübt. Also, und ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, wenn man so Verständnis und Gefühl für wirtschaftliche Zusammenhänge hat und man möchte mehr sein als derjenige, der immer nur sozusagen die Dokumentation macht, ja, dann ist das eine sehr spannende Tätigkeit, weil man ist natürlich, das ist wie bei einer Herz-OP, ja, wenn du ein Unternehmen verkaufst. Du verstehst sozusagen, was ist der Treiber für die Transaktion? Warum kauft der Käufer das? Ist das, weil er einen Wettbewerber vom Markt nehmen will? Ist das, weil er in einen Markt einsteigen will? Ist das, weil er wachsen will? Ist das, weil er einen bestimmten Geschäftsbereich sozusagen dazu nehmen will, weil er vertikal integrieren will? Also das sind schon tolle Sachen. Und man sieht vor allem bei M&A sowohl von der rechtlichen als auch von der wirtschaftlichen Seite einfach, wie ein Unternehmen funktioniert. Und beides in der Kombination ist etwas, wenn man das beides beherrscht als Wirtschaftsanwalt, ist, glaube ich, etwas, was du jedem Unternehmensberater voraus hast.
Jetzt hat ja M&A auch den Ruf, sehr arbeitsintensiv zu sein. Wie würdest du das generell einschätzen? Also wenn junge Juristen sich gerade Gedanken machen, welchen Bereich möchte ich mir genauer anschauen, welchen Bereich möchte ich mich vielleicht spezialisieren? Was muss man mitbringen und was ist auch ein realistischer Blick auf diesen Bereich?
Also grundsätzlich glaube ich, erstens im Anwaltsberuf wird, glaube ich, schon immer viel gearbeitet. Ich glaube, M&A ist natürlich Projektarbeit. Das muss man sich auch immer wieder klar machen. Das ist kein 9-to-5-Job. So eine Transaktion hat eine gewisse Dynamik, die sich dann über Wochen ziehen kann. Insofern braucht man eine gewisse Flexibilität. Auf der anderen Seite, wenn man sozusagen das Herzblut hat irgendwie für diesen Bereich und einfach auch das Interesse und Lust an diesen Themen hat, dann ist man auch bereit, irgendwo hier nochmal die extra Meile zu gehen und dann auch abends mal bis 12 oder mal bis 1 irgendwo in der Hochphase zu sitzen. Man darf sich das allerdings jetzt nicht so vorstellen, dass man jeden Abend hier bis 12 oder bis 1 irgendwie in der Kanzlei sitzt. Ja, das sind Ausnahmen. Und wir achten zum Beispiel auch als Kanzlei extrem darauf, dass grundsätzlich die Wochenenden hier immer frei sind. Und ich glaube auch insgesamt hat sich in dem Bereich so ein bisschen was, also gerade auch in dem Gesamtmarkt vielleicht auch so ein bisschen verschoben. Also wenn ich mal den Markt vergleiche mit Zeiten vor 20 Jahren, dann hat man damals, war der zeitliche Aufwand, den man reingesteckt hat, deutlich höher. Ja, ich glaube, das liegt, und da kommen wir jetzt auch wieder zu dem Thema KI und schlagen den Bogen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die Technik halt eine ganz andere ist. Ja, also die wenigsten heute kennen ja noch physische Datenräume. Das hatte ja früher was von Klassenfahrt, ja. Da ist man dann dahin gefahren, ja, mit einer Truppe irgendwie von 3-4 Leuten und dann saß man in irgendeinem großen Raum und hat sich irgendwie diese Berge von Aktenordnern da angeguckt und hat teilweise noch irgendwelche Summaries geschrieben. Heutzutage sitzt man halt vorm Bildschirm, so wie ich das jetzt mit dir tue, und dann schaut man auf den Bildschirm, guckt sich die Sachen an, druckt sich möglicherweise Sachen aus. Das ist schon sehr viel ruhiger geworden.
Lass uns über den KI-Aspekt nachher auf jeden Fall nochmal vertieft sprechen. Was mich jetzt noch interessieren würde, bei Talent Rocket, das ist immer wieder großes Thema, immer mehr auch Berufseinsteiger wollen teilweise sogar nur in Teilzeit starten oder wollen aus gewissen Gründen dann in Teilzeit arbeiten. Häufig sind familiäre Gründe, spielen auch eine Rolle, aber es ist auf jeden Fall ein großes Thema oder immer wieder Thema. Würdest du sagen, dass der Bereich M&A für Teilzeit überhaupt geeignet ist? Weil du hast es gerade schon gesagt, es ist ein Projektgeschäft. Das heißt, wenn man in einem Deal steckt, der vielleicht bis morgen erfordert, gewisse Unterlagen fertig zu haben, dann kann man ja nicht einfach nach Hause gehen und sagen, okay, ich mache morgen wieder weiter. Oder wie siehst du das?
Also ich glaube, Teilzeit in M&A ist challenging, ja, das muss man ganz klar sagen. Also insbesondere, wenn man da auch eine Entwicklungsperspektive haben will. Ich glaube sozusagen, du kannst natürlich auch in Teilzeit in M&A mitarbeiten, ja. Aber letztendlich, man muss natürlich auch klar sehen, gerade in den Hochphasen von der Transaktion kommt der Mandant natürlich dann auch gerne mal entweder morgens um 7 irgendwie mit einer Telco auf dich zu oder gerne auch mal, wenn es kurz vorm Signing steht, abends um 24 Uhr. Das ist natürlich ehrlicherweise, das kann schon mal passieren. Ja, wenn du dann sozusagen in einem Korsett eingebunden bist, ist es schwierig. Dass du den Gesamtzeitaufwand irgendwo auf Teilzeitniveau runterdrückst, das ist natürlich möglich. Aber am Ende ist es eine Frage der Flexibilität. Das liegt am Ende in der Natur des Projektgeschäfts.
Und welche Rolle spielt dabei das Team? Du hast vorher schon gesagt, früher ist man mit 3-4 Leuten dann irgendwo hingefahren. Die sitzen jetzt mit einem im Büro im Zweifel, vielleicht auch remote. Der eine arbeitet von zu Hause, der andere aus dem Büro raus. Aber man muss trotzdem miteinander agieren. Man muss die Arbeit ja in irgendeiner Form aufteilen. Wie macht ihr das bei Goff und was spielt für euch da die größte Rolle?
Also der Teamfaktor ist der absolut zentrale Faktor. Also es ist extrem wichtig, dass die Leute blind sich aufeinander verlassen können. Und deswegen geben wir extrem viel Acht und geben uns extrem viel Mühe bei dem ganzen Thema Recruiting und achten darauf, dass die Leute miteinander arbeiten können und sich miteinander und untereinander verstehen und fördern das dann durch entsprechende Sozialveranstaltungen bei uns. Ja, also sei das irgendwie unser Skifahren, sei das unsere Golfdrinks oder auch einfach nur die Lounge, in der ich jetzt hier gerade sitze und den Leuten hier den Platz an der Kaffeemaschine hier gerade streitig mache mit dir. Ja.
Das wird hoffentlich dir nachher verziehen oder beziehungsweise die Arbeitsmoral geht im Nachmittag nochmal stark auf, wenn dann der nächste Kaffee getrunken werden kann.
Das hoffe ich sehr, ja.
Worauf achtest du denn da persönlich? Also was ist dir wichtig, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest oder was sollte der in deinen Augen mitbringen, der oder diejenige?
Der oder diejenige, mit dem oder der ich arbeite, muss eigentlich für das Thema brennen. Ja, ich glaube, der braucht Neugier, der braucht unternehmerischen Mut. Der muss auch sozusagen einfach mal zum Hörer greifen, ja. Der muss auch Spaß daran haben, einfach mal ein bisschen zu machen. Also wenn du siehst, irgendwie es hakt irgendwo und du schreibst immer nur E-Mails, ist es schlecht. Du musst halt einfach auch mal zum Hörer greifen, sagen, Mensch, woran hakt's? Was ist los? Können wir hier die Unterlagen bekommen? Du machst ja sehr viel auch koordinatorisch, ja. Mhm. Also das muss schon sozusagen ein unternehmerischer Typ sein. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel, habe ich einen Associate, der kam jetzt vorgestern auf mich zu und sagte, du, ich habe hier einen Freund, der hat mich angesprochen, ob wir nicht mal pitchen wollen. Wollen wir das machen? Fand ich super. Ja, 1A. Ja, also ich meine, das ist ehrlicherweise genau so muss ein angehender Anwalt ticken.
Ja, vor allem, weil Mandantenakquise ja hinten raus immer wichtiger wird. Ne? Also dieses Zugehen auf potenzielle Mandanten oder überhaupt zu gucken, wo sind Opportunitäten für die Kanzleien, das ist genau das Unternehmerische, was du angesprochen hast, was aber in der Uni natürlich erstmal keine Rolle spielt und nicht abgeprüft wird. Deswegen umso spannender, wie man das eben in Bewerbungsgesprächen schon rauskitzeln oder rausfiltern kann, um genau solche Personen zu finden.
Aber ich glaube, die Leute gibt's. Also wir hatten jetzt am Freitag zum Beispiel, hatten wir unsere Golf-Together-Veranstaltung. Das ist eine Recruiting-Veranstaltung, die machen wir einmal im Jahr. Da laden wir Leute irgendwie zu uns ein, erzählen ihnen ein bisschen was über die Kanzlei und sagen sozusagen, wie ist so ein Arbeitsalltag in einer Boutique? Und da sind wir eigentlich fast einen ganzen Tag irgendwie mit den Leuten zusammen. Und da kriegt man in den einzelnen Gesprächen schon ein sehr gutes Bild sozusagen, wie die Leute ticken. Und ich muss sagen, wir hatten das jetzt am Freitag und wir waren uns hier auch im Partnerkreis und alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, die dabei waren, waren total begeistert. Also wir haben um 16 Uhr gestartet und es ging, glaube ich, bis zum nächsten Morgen, wenn ich dem Glauben schenken darf, was ich am Day After gehört habe.
Das heißt, du bist irgendwann nach Hause gegangen?
Um ehrlich zu sein, manchmal ist es ja auch so, wenn du 50 bist, musst du auch mal den jüngeren Leuten einfach das Feld überlassen. Also lass sie einfach, let them, ja?
Ja, das hört sich gut an und hört sich ja nach einem sehr erfolgreichen Abend an. Also das heißt, auch mit dem Skifahren, das du erwähnt hast, das Soziale spielt bei euch eine große Rolle. Also es geht nicht nur darum, zusammen zu arbeiten, sondern auch zusammenzukommen und sich gegebenenfalls auch mal über andere Dinge auszutauschen.
Ja, das ist ganz wichtig. Du bist ja hier quasi, früher habe ich immer gesagt, irgendwie, wir wollen hier sein, so ein bisschen wie auf unserer kleinen Farm. Heute darf ich das nicht mehr sagen, weil die meisten Leute irgendwie diese Serie aus den 70ern nicht mehr kennen, was eigentlich total schade ist, ja, weil wenn du es mal anschaust, wahrscheinlich gibt es auf LinkedIn noch irgendwelche Fragmente, die man sich angucken kann, dann hat man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl irgendwie, worum es hier geht. Ja.
Ja, ich kenne es und habe mich sofort an die kleine Laura erinnert gefühlt.
Ja, genau.
Die ja da, glaube ich, also es dreht sich ja um ihre Familie und die Aussage ist, also du verbessere mich, weil du kennst die Serie offensichtlich besser, aber es geht schon so, seinen eigenen kleinen Kosmos zu schaffen, der ganz eng zusammenhält und zusammen sämtliche Herausforderungen bewältigt.
Genau. Und am Ende bilden wir hier alle zur Not eine Wagenburg und gucken, dass hier keiner rausläuft oder reinläuft.
Also das heißt, das Menschliche spielt bei euch in der Kanzlei eine große Rolle. Wie passt denn der KI eigentlich überhaupt rein? Weil genau das ist ja, was man durch KI verliert, diesen menschlichen Aspekt. Also wo siehst du das Potenzial oder das, ja, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI in dem Bereich, in dem du tätig bist?
Also wir hatten es ja gerade schon auch über das Thema zeitlicher Einsatz irgendwie für die Kanzlei. Ich glaube, dass du über KI massiv auch nochmal Zeit einsparen kannst, ja, in der Bearbeitung von Themen. Und das sind natürlich häufig die Sachen, die auch gerade auch für junge Kollegen irgendwann frustrierend sind, weil sie sagen, hier diesen simplen Gesellschafterbeschluss oder dies oder das oder jenes. Also das muss jetzt irgendwie auch mal schneller gehen, ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, teilweise in dieser iterativen Bearbeitung von Dokumenten liegt natürlich auch ein gewisser Lerneffekt, meistens auch für die jüngeren Kollegen. Aber Ja, das ist, glaube ich, schon ein ganz wichtiger Aspekt. Also der wichtig dabei ist allerdings vor allem, dass der Mensch immer irgendwo auch sozusagen die Kontrolle über die KI behält. Ja, also ich glaube, wenn wir, also ich will jetzt hier keine Terminator-Szenarien an die Wand werfen, aber ich glaube, wir müssen schon gucken auch, dass wir einen verantwortungsvollen Umgang mit KI haben. Und deswegen ist das auch ein Thema, was bei uns sehr breit in der Kanzlei angelegt ist. Wir haben hier eine Taskforce von auch 4 jungen Kollegen, die sich mit dem Thema auch sehr intensiv beschäftigen, wofür ich sehr dankbar bin, ja, weil die beobachten den Markt, testen hier auch neue Tools aus, die wir dann auch für uns nutzen können. Da gibt es auch ein paar spannende. Und gleichzeitig versuchen wir das Thema bei uns in der Gov Academy, in unserer internen Fortbildungsakademie, durch entsprechende Programme zu unterstützen.
Und was ist so dein persönlicher Blick darauf? Also wo siehst du das Potenzial? Was ja immer wieder diskutiert wird, ist gerade die Frage, brauchen wir überhaupt noch Associates? Sind Berufseinsteiger überhaupt noch relevant als Personen oder kann man die komplett durch KI ersetzen?
Also ich glaube, ich hatte ja vorhin auch schon irgendwo den Vergleich irgendwo zu Ärzten gezogen. Ich glaube, wenn du als Arzt nicht bereit bist, junge Kollegen auszubilden, die dann in der Lage sind, in der Not zu helfen, dann wird es nicht funktionieren. Ich sehe das ehrlicherweise schon auch, für mich gehört das auch zum traditionellen Berufsbild, was wir hier erleben bei Gov, auch dazu, ja, dass man die jungen Kollegen mit ausbildet. Es macht auch Spaß, ja, es hält einen auch selber jung, ja, es macht auch, führt auch dazu, dass du vielleicht auch nochmal Probleme von einer anderen Seite betrachtest, als du sie sonst betrachten würdest, weil du sagst, ja, habe ich alles schon mal gemacht, ja. Es ist nicht nur, dass wir die jungen Kollegen sozusagen ausbilden, die bilden auch die Alten natürlich in gewisser Weise immer wieder mit aus, indem sie immer wieder neue Fragen stellen, die man sich ansonsten nicht stellen würde. Das ist genauso, wenn du jetzt aber KI zum Beispiel benutzen würdest, ist das ungefähr so, als würdest du die ganze Zeit immer nur in den Spiegel gucken. Und wenn du immer nur in den Spiegel guckst, dann wirst du dir immer nur sagen, du siehst super gut aus. Wäre jetzt in deinem Fall zutreffend, aber in meinem Fall sowieso nicht.
Aber die Ausbildung von Referendaren und das jetzt liegt dir, glaube ich, sowieso sehr am Herzen. Da engagierst du dich sehr stark. Du hast schon gesagt, ein Aspekt ist, selbst jung zu bleiben, beziehungsweise auch einfach up-to-date zu bleiben und im Austausch zu bleiben. Was treibt dich aber generell noch dazu an? Oder wie versucht ihr auch bei Gov auszubilden?
Genau, also wie bilden wir aus bei uns? Also wir haben im Grunde genommen 3 Säulen. Wir haben einmal die Säule, also eine ganz wichtige Säule ist Learning on the Job. Ja, da ist zum Beispiel KI ist ein Einfallstor, da kann KI helfen. Aber auch nur, wenn man parallel unterstützt. Ja, also wir unterstützen zum Beispiel dadurch, dass wir jetzt in Kürze auch nochmal eine Veranstaltung machen zum Thema Prompten. Also wie prompte ich auch richtig? Ja, weil wir wundern uns immer teilweise, was für Ergebnisse rauskommen, wenn du dann irgendwie was schreibst. Und auch gleichzeitig musst du aber immer auch kritisch bleiben, weil die KI halluziniert. Und wir hatten teilweise jetzt auch schon 2-3 Mal hatten wir auch den Fall, wo wir dann ganz klar gesehen haben, nee, das Ergebnis stimmt einfach nicht, was die KI ausgespuckt hat. Ja, das ist wichtig. Learning on the Job. Parallel haben wir die Gov Academy. Das ist eine interne Veranstaltung, wo wir als Ältere regelmäßig Vorträge halten und den Jüngeren sozusagen Wissen mitgeben, ja, was die dann wieder nutzen können und wieder ausbauen können. Teilweise auch unter Einbindung von Soft Skills, Verhandlungstrainings, Auftreten und so weiter und so fort. Also das sind so Themen, die wir machen. Und wir machen das vor allem auch gerne hier im Netzwerk, weil wir sind ja eine Boutique. Damit wir nicht im eigenen Saft schmoren, arbeiten wir regelmäßig mit verschiedenen Kanzleien und Best Friends, Family und Friends, Best Friends Basis irgendwie zusammen und machen mit denen dann die Veranstaltung auch gemeinsam, damit sich dann auch sozusagen die jüngeren Kollegen auf der nächsten Generation kennenlernen und entsprechend vertrauensvoll zusammenarbeiten können. Sowas machen wir zum Beispiel mit Blumenstein in Berlin, dann besuchen die uns, wir besuchen die. Da sind schon auch wieder auch sehr viele sehr interessante persönliche Kontakte zustande.
Ja, das glaube ich. Was ist denn dein Ausblick? Wie wird der Anwaltsberuf in 5 bis 10 Jahren aussehen mit KI?
Wenn man das wüsste, oder?
Ja, es wäre gut.
Also ich glaube, es ist unheimlich schwer, ehrlicherweise in die Glaskugel zu gucken. Meine Erfahrung auch mit Legal Tech ist, dass der Bereich meistens deutlich überschätzt wird, weil natürlich, sagen wir, auch Investoreninteressen da sozusagen stark dahinter stehen. Momentan reden ja auch schon viele darüber, dass der Markt möglicherweise irgendwo in Kürze überhitzt. Ja, dann wird es sicherlich irgendwo nochmal zu einer deutlichen Korrektur kommen.
Meinst du da jetzt vor allem den AI-Markt oder auch den Legal-Tech-Markt?
Ja, gut, das ist also der KI-Markt ist ja sozusagen eine Weiterentwicklung des Legal-Tech-Markts, ja. Mhm. Letzte Woche hatten wir mal zusammengestellt, irgendwie, was ist sozusagen alles momentan im Markt an verschiedenen Apps beziehungsweise Angeboten gibt. Das ist gigantisch. Ja, du hast halt definitiv momentan keine Plug-and-Play-Lösung. Wenn du dich im Markt umhörst, klar, dann sagen die einen, die arbeiten mit Harvey, aber dann hörst du auch wieder zum Beispiel irgendwie, das ist sehr stark angloamerikanisch geprägt und irgendwie für den deutschen Markt nicht zu 100% gebrauchbar. Also ich glaube, da werden wir noch einiges sehen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, muss man die Entwicklung ernst nehmen. Das wird sicherlich das Bild oder die Art und Weise, wie wir arbeiten, wird es sicherlich massiv verändern. Das glaube ich auch. Auf der anderen Seite bin ich schon der Meinung, es wird nicht den Beruf als solchen ersetzen. Ja, ich glaube, eine KI wird, du kannst am Ende des Tages irgendwie Rechtsprechung, persönliche Beratung nicht durch eine KI ersetzen. Ja, das ist einfach ein People's Business. Wir reden über Vertrauen. Natürlich ist eine KI, gerade wenn sie gut ist, versucht sie auch eine Form von Vertrauen zu erzeugen, aber das ist nicht echt. Ja, und im Grunde genommen kannst du auch nicht, glaube ich, nicht mathematisch ersetzen. Das ist meine Theorie. Deswegen,
Nee, gerade im M&A-Prozess, ne? Du hast ja am Anfang schon gesagt, geht's ja auch darum, so Nuancen aufzugreifen, zu verstehen, was für ein Problem hat das Gegenüber eigentlich und wie kann ich das am besten für ihn lösen? Da spielt ja dieser menschliche Aspekt vielleicht eine besonders große Rolle.
Ja, und insbesondere, wenn du dann am Verhandlungstisch sitzt und sozusagen den Vertrag irgendwie zu Ende weich klopfst, dann spielt das Thema Vertrauen eine große Rolle. Sicherlich jetzt nicht bei standardisierten irgendwie Geschäften, aber jede M&A-Transaktion ist individuell. Ja, die Unternehmen sind individuell, die Unternehmer sind noch individueller und ihre Berater zugegebenermaßen auch. Insofern ist gerade das Thema Vertrauen am Ende einer Verhandlung immer ein ganz entscheidendes Thema. Ja, wenn da nur noch 10 Punkte auf dem Tisch liegen und dann möchte natürlich jede Seite für sich das beste Ergebnis haben. Sie möchte aber auch aufstehen und wissen, dass hinterher irgendwo man einen guten Deal hat. Ja.
Wie kann man denn sowas wie Verhandlungsgeschick lernen? Oder sagst du, das ist eigentlich was manchen mehr liegt und anderen weniger?
Ich glaube schon, dass man das lernen kann. Ja, ich glaube, dazu gehört auch, dass man aber auch sehr früh Erfahrung sammelt. Wir hier als Partner, wir hatten, glaube ich, alle so ein bisschen das Glück, dass unsere Partner da haben machen lassen. Und ich glaube, die Erfahrung geben wir auch gerne weiter. Ja, deswegen ist für uns auch wichtig, dass die jüngeren Kollegen hier eben nicht sozusagen die ganze Zeit nur am Schreibtisch sitzen, sondern nach Möglichkeit auch mitkommen und hier auch in der ersten Reihe sitzen, um sich das anzugucken. Und da muss allerdings auch jeder natürlich so seinen eigenen Stil entwickeln. Deswegen haben wir jetzt auch zum Beispiel keine feste Partneranbindung, sondern ein Poolsystem, weil für die Associates ist es, glaube ich, schon extrem wichtig, dass sie sich angucken können, welcher Typ passt besser zu mir. Und dann ist das so in gewisser Weise eklektizistisch, dass man sich halt aussucht, zu dem einen passt halt besser sozusagen diese Vorgehensweise, zu dem anderen passt eher das und dann kopiert man das und es ist dann ganz lustig, wenn man mal dann selber daneben sitzt und sozusagen jüngere Kollegen machen lässt, wenn man sieht irgendwie, wie die dann agieren, dann kann man so ein bisschen raten irgendwie, wo er das her hat und was möglicherweise eine Eigenkreation ist.
Also du erkennst die Handschrift deiner Mitgründer auch manchmal im Handeln deiner Associates oder eurer Associates?
Auch das würde ich schon sehen, ja.
Und als Associate hat man dann tatsächlich die Möglichkeit, weil ich glaube, das ist extrem spannend für Personen, die darüber nachdenken, sich bei euch zu bewerben, hat man die Möglichkeit, wirklich durchzuwechseln. Also von Transaktion zu Transaktion ist man dann auch mal dem einen oder anderen Partner zugeteilt und arbeitet eigentlich durch die Bank weg mit allen mal zusammen.
Ja, das ist ja gerade für jüngere Kollegen, finde ich, das, was die Learning Curve ausmacht. Ne?
Absolut.
Also ich fand es früher. Die Gefahr bei den Großkanzleien ist ja regelmäßig, dass man irgendwo in einem Riesenteam hängt. Ja, dann ist man Associate Nummer 32. Es wird vielleicht ein bisschen übertrieben vom Leverage, aber zumindest gibt es da meistens noch vor einem Leute in der Reihe. Und gerade auch bei Large-Cap-Transaktionen ist das Thema natürlich häufig. Dann gibt es halt vielleicht ein oder zwei große Transaktionen im Jahr. Und wenn es dann was zu tun gibt irgendwo, dann muss man bei den Arbeitspaketen sich in die Reise nach Jerusalem einreihen. Ja, und entweder kriegt man noch einen Stuhl oder keinen.
Ja, das ist, glaube ich, der Grund, warum mittlerweile diese Tätigkeit in der Boutique auch direkt als Berufseinstieg immer attraktiver empfunden wird, weil sich da eben andere Möglichkeiten ergeben und man natürlich auch viel mehr Mandantennähe hat. Das finde ich jetzt als letzte Frage auch nochmal spannend. Du hast es ja immer mal schon wieder erwähnt, aber man hat bei Goff auch die Möglichkeit, als Associate oder als junger Anwalt, als junge Anwältin immer wieder Mandantenkontakt auch zu üben.
Absolut. Also, um ehrlich zu sein, wir sind auskömmlich personell aufgestellt, aber nichtsdestotrotz ist die Erwartungshaltung an jeden Associate hier auch, dass er eben nicht nur auf seinem Stuhl sitzt, sondern auch zum Hörer greift und auch natürlich jetzt natürlich nach einer gewissen Einarbeitungsphase, aber dann auch selbstständig einen Mandanten anruft und mit dem Sachen bespricht. Ja, das erwarten Mandanten heutzutage auch. Also wenn da immer nur der Partner anruft irgendwie, dann drückt da irgendwann auch der Kostenschuh. Und es gibt natürlich Mandanten, mit denen kann man besser lernen, ja. Und es gibt Mandanten, da ist es eher schwieriger als Jüngerer, mit denen zu lernen. Aber Gott sei Dank haben wir hier eine so breite Base irgendwie von Mandanten, dass für jeden auch ein passender, was Passendes dabei ist.
Und das ist natürlich auch so ein bisschen die Herausforderung. Mandanten sind sehr unterschiedlich in dem, wie sie mit einem umgehen, aber auch in dem, was sie wollen. Von daher, desto unterschiedlicher die Typen sind, die man im Laufe seiner Ausbildung kennenlernt, desto besser kann man ja auch auf den Einzelnen wahrscheinlich reagieren.
Das Leben ist bunt und warum sollte das Leben eines Anwalts nicht mindestens genauso bunt sein?
Das sind die perfekten Abschlussworte, lieber Heiner. Ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns einmal so einen kleinen Ritt zu wagen durch KI und vor allem auch durch eure Besonderheiten bei Goff. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere jetzt mit einer Bewerbung bei euch liebäugelt. Deswegen vielen Dank.
Da freue ich mich drauf. Danke für das Gespräch, liebe Magdalena.
Das war Heiner Feldhaus. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und hinterlass uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Es dauert nur 2 Sekunden und hilft uns enorm, um noch mehr Juristinnen und Juristen auf ihn aufmerksam zu machen. Du möchtest bestimmte Gäste im Podcast hören oder möchtest Feedback geben? Dann melde dich bei uns oder folge dem Link, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.